So, also im Fernseher brauchen wir nicht auftreten mit unserem Gesang. Aber wie schön ist es, lieber Gott sieht das Herz an. Und das sind die Motive, die Beweggründe, die werden da drin produziert. Und den Aufrichtigen lässt es Gott gelingen. Und ich freue mich, dass wir jetzt beisammen sein dürfen. Ich will einen ganz kurzen Blick in das Weltgeschehen hineinmachen. Wir haben zurzeit ein ungeheures weltweites Programm. Da sind solche finanzielle und existenzielle Erschütterungen, nicht nur in den Ländern und in den Kontinenten, sondern weltweit. Und Europa hat beschlossen, in dieser Zeit der Globalisierung den Euro doch zu schützen und die schwachen, finanziell schwachen Staaten nicht bankrott gehen zu lassen, denn das würde den Euro sehr schwächen und würde über uns alle, über hunderte Millionen von Menschen, große Not und Armut bringen. Jetzt hat man beschlossen, einen sogenannten Euro-Rettungsschirm zu produzieren. Gemacht ist er schon. Wisst ihr, mir wäre es ja lieber, die würden das Psalmwort nehmen, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der spreche zu dem Herrn, du bist meine Zuversicht. Jetzt ist Griechenland so ein Kandidat, wo die Erschütterung, die Not so groß geworden ist, dass furchtbare Armut, unerträgliche Armut über die meisten des Landes gekommen sind. Wir haben Portugal, ist auch ein Anwärter für diese schreckliche Entwicklung. Und jetzt kommt noch Italien dazu. Und das würde mit einem viel größeren Maßstab ganz Europa noch mehr erschüttern. Noch eins wurde angedeutet. Da sind Stimmen laut geworden, dass die USA mit ihren 14,3 Billionen Schulden doch vielleicht auch noch unter den europäischen Rettungsschirm schlüpfen sollte. Das geht nicht. Aber angedeutet ist es, die ganze Welt hängt irgendwie zusammen. Und die Globalisierung, so vorangetrieben von Leuten mit Profit und Machtgier, bringen diese Entwicklung. Aber ich darf in meinem Herzen sagen und beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, doch endlich dann auch einmal hier auf dieser Erde. Das wollte ich vorausschicken. Weil es da in der ganzen Welt um Geld, um Finanzen, um Wirtschaft, um Sicherheit, um Existenz geht, möchte ich einmal den Herrn Jesus hinzunehmen, wie er diese ganze Sache sieht. Mit dem Umgang an Werten. Und lese aus dem Lukas Kapitel 19, Vers 11 bis 27. Da wird berichtet, wie Jesus mit anvertrauten irdischen Werten rät umzugehen und wie mit himmlischen Werten. Da die Anwesenden gespannt lauschten, fügte er ein Gleichnis hinzu. Darum, weil er nahe bei Jerusalem war und sie meinten, die sichtbare Aufrichtung des Reiches Gottes stände unmittelbar bevor, sagte er. Ein Fürstensohn ging in ein fernes Land, um die Königswürde zu erlangen und dann wiederzukommen. Er ließ 10 seiner Knechte vor sich kommen und vertraute ihnen 10 Pfund an mit dem Auftrag, handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger jedoch hassten ihn und schickten hinterrücks eine Gesandtschaft ab mit der Erklärung: Wir wollen nicht, dass dieser unser König wird. Und es begab sich, als er aber wieder zurückkam, nachdem er die Königswürde empfangen hatte, ließ er die Knechte, denen er das Geld anvertraut hatte, vor sich rufen, um zu sehen, was ein jeder von ihnen damit erworben hätte. Da trat der Erste heran und sprach: Herr, dein Pfund hat 10 Pfund eingebracht. Jener erwiderte: Recht so, du guter Knecht, du bist im Geringsten treu gewesen. Du sollst über 10 Städte gesetzt werden. Dann kam der Zweite und sagte: Dein Pfund, Herr, hat 5 Pfund eingebracht. Diesem versprach er: Du sollst über 5 Städte gesetzt werden. Endlich kam einer und sprach: Herr, siehe, hier ist dein Pfund. Ich habe es dir im Schweißtuch aufbewahrt. Ich fürchtete mich vor dir, denn du bist ein harter Mann. Du nimmst, was nicht eingelegt ist, und erntest, was du nicht gesät hast. Der König erwiderte ihm: Nach deinen eigenen Worten will ich dich richten, du böser Knecht. Du wusstest also, dass ich ein harter Mann bin und dass ich nehme, was ich nicht eingelegt habe, und ernte, was ich nicht gesät habe. Warum hast du denn da mein Geld nicht wenigstens zur Bank gebracht? Wenn ich dann zurückgekommen wäre, hätte ich es doch mit Zinsen zurückerhalten. Da sprach er zu denen, die dabei standen: Nehmt das Pfund von ihm und gebt es dem, der 10 Pfund hat. Die sprachen zu ihm: Herr, er hat doch schon 10 Pfund. Ich sage euch, wer da hat, dem wird gegeben werden, dem aber, der nicht hat, wird auch das noch genommen werden, was er hat. Doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie herrsche, bringt her und erwürgt sie vor mir. Jetzt hätte ich gerne etwas von Gott und von euch am Anfang meiner Ausführungen, dass Gott euch das schenken würde und mir, was er da bei dieser Predigt dem Heiland geschenkt und gegeben hat. Ich las aus einer Übersetzung, da heißt es: Als die Anwesenden gespannt lauschten, da war etwas geschehen, dass die Zuhörer in gute, gesunde Spannung hineingekommen waren. Da habe ich gedacht: Was muss das gewesen sein, dass alle Zuhörer so aufmerksam zugehört und gelauscht haben? Am besten kann ich das erklären, wenn ich das hinzufüge, was vorher geschehen war, kurz vorher. Da war der Herr Jesus in die Stadt Jericho, in die von Josua verfluchte Stadt gekommen. Und warum kam er da in diese Stadt? Warum ist er über Jericho nach Jerusalem, das letzte Mal nach Jerusalem hineingezogen? Weil er da von Gott her noch einen Auftrag gehabt hat. Da sollte ein Sünder gerettet werden, der auch mit Finanzen, mit Geld zu tun hatte, aber so verstrickt war mit dem Geld, dass er mit Hilfe des Geldes zum Betrüger geworden ist und reich geworden ist. Nicht nur durch ehrliche und aufrichtige Arbeit, sondern durch Betrügereien. Und wegen so einem Mann ist der Herr Jesus auf seiner letzten Reise nach Jerusalem, nach Jericho hineingekommen. Habe ich mich gefragt, warum so etwas? Schlicht und einfach, weil der Herr Jesus und der Himmel gewusst haben, dass dieser Zachäus, wenn er Jesus begegnen würde, bereit wäre, aufrichtig zu werden, sich ändern zu lassen, nimmer zu betrügen, nimmer Herzeleid anzurichten, sondern verantwortlich vor Gott mit dem Geld umgehen würde. Und so hat der Zachäus, der ein Verlangen hatte, ich denke, das war mit den Ursache, dass der Himmel ihn besucht hat und Jesus zu ihm kam. Der hatte das Verlangen, Jesus sehen zu wollen, hat seine Arbeit stehen gelassen und weil er nicht so sehr beliebt war, gar nicht beliebt war, ist er auf den Maulbeerbaum geklettert, hat anonym bleiben wollen. Und da kam Jesus vorbei, haargenau an die Stelle, wo der sich verstecken wollte. Hast du dich auch schon versteckt? Oder ist gar jemand hier, der sich vor den Augen Gottes verstecken möchte? Das funktioniert nicht, das können wir an diesem Fall hier sehen. Denn als der Herr Jesus an die Stelle kam, blieb er stehen. Der hat Halt bekommen, plötzlich vom Himmel her. Und wendet sich da zu den Zweigen des Maulbeerbaumes und ruft den Mann und nennt ihn beim Namen. Ja, das ist aber Offenbarung des Himmels. Von woher hat er denn gewusst, dass der Zachäus da drin sitzt? Und der war schlau genug und hatte genug Menschenerfahrung, dass er sich sofort gesagt hat, wenn der weiß, wie ich heiß, dann weiß er alles andere auch. Ganz genau. Steig eilend hernieder, nicht im Hotel Hilton muss ich einkehren, nicht beim Bürgermeister, nicht in der Synagoge. Zu dir bin ich gekommen, das hat der Himmel so gemacht. Hat der Himmel das heute Nachmittag auch so gemacht, dass wir hier da beieinander sind? Ich habe gebetet dafür und ich kann sagen, ja. Und wenn der Himmel anwesend ist, wenn der Himmel mitarbeitet, dann ist das keine schläfrige, langweilige Sache. Dann kommt eine gute Spannung in die Versammlung hinein. Und der hat sich gedacht, ja bei mir, dem Menschen, der überhaupt nicht beliebt ist, der so viel Dreck am Stecken hat, zu mir will er kommen. Und hat er gar nicht lange gezögert. Steigt eilend hernieder und hat sofort gemerkt, jetzt kommt Freude in mein Herz hinein und nahm ihn auf mit Freuden. Wenn man Jesus aufnimmt, wenn man dem Himmel Platz gibt, dann kommt Freude ins Herz hinein. Aber die Zuschauer, es gibt Leute, die kommen zu Jesus, öffnen ihr Herz und ihr Haus dem Herrn Jesus. Und dann kommt Freude. Und da gibt es Zuschauer, fromme Zuschauer, wenn die sehen, dass jemand Friede und Freude bekommt, dann sind die neidisch. Die handeln nicht nach der Bibel. Freut euch mit den Fröhlichen. Und was mich da so entsetzt geradezu, da murrten sie alle. Und der Zachäus hat gar nichts gesagt, als er die Ablehnung gespürt und gemerkt hat. Und dafür hat Jesus sich für ihn eingesetzt. Und hat zu den Leuten gesagt, murrt doch nicht. Diesem Haus ist heute Heil widerfahren. Der Himmel möchte aus einem Betrüger einen ehrlichen Mensch machen. Der Himmel, der möchte eine Verwandlung, eine Änderung will er bewirken. Hier ist doch der Himmel an der Arbeit. Wenn diesem Mann und diesem Hause Heil widerfahrt, Er ist doch auch ein Sohn Israels, wenn auch ein Verlorener, aber des Menschen Sohn ist doch gekommen, zu retten, was verloren ist. Und das war geschehen. Die Spannung von Jericho, die war mitgekommen oder war ja da, als Jesus da redete und sprach. Und jetzt hat er gemerkt, als die Zuhörer gespannt lauschten, da in Jericho, das war ja eine Begegnung zwischen himmlischer Freude und teuflischem Murren. Zwei Welten begegneten sich da. Zwei Welten sind an der Arbeit, auch heute Nachmittag hier in unserer Mitte. Und ich wünsche, dass wir alle gespannt sind, wie der Herr Jesus da zu den Anwesenden gesprochen hat. Und dann hat er gleich eine Sache registriert und festgestellt. Er hat nicht nur da jetzt diese Leute gesehen, die beieinander waren. Er hat nicht nur das berücksichtigt, was in Jericho mit dem Zachäus geschehen war. Er hat das Ziel, das Gott ihm gegeben hatte, nach Jerusalem zu gehen, nicht aus den Augen gelassen. Und er war auf dem Weg nach Jerusalem. Und er hat gewusst, ganz genau gewusst, was in Jerusalem auf ihn warten würde. Leid würde auf ihn warten. Und er würde auch eine Verwandlung erleben. Der Zachäus hatte eine Verwandlung erlebt von einem Betrüger zu einem ehrlichen Menschen. Und er würde als Löwe von Juda zu einem Lamm verwandelt werden, auf das Gott die Schuld und die Sünde der ganzen Menschheit legen könnte. Auch deine und meine Schuld auf ihn legen würde. Und Herr Jesus hatte gewusst, da wird es keine Schonung geben. Das wird so weit gehen, dass ich darunter zusammenbrechen werde. Das wird so weit gehen, dass Gott mich für einen Augenblick verlassen würde. Das hat er auch gewusst. Er hat gewusst, was auf ihn kommen würde, weil er die Bibel kannte. Und weil er nach der Bibel gelebt hat, hat er genau gewusst, was kommen würde. Aber noch etwas hat er gewusst. Er hat nicht nur an Jericho, an Zachäus und an sich gedacht. Auch an seine Jünger, an seine Nachfolger hat er gedacht. Lob und Dank, das macht und tut der Herr Jesus immer wieder. Wenn du ein Nachfolger bist, dann denkt er auch an dich. Und da hat er etwas gesehen bei seinen Jüngern. Ich staune über die Augen, über die Sehfähigkeit des Herrn Jesu. Ach, wie viel fehlt mir da noch, meinen Lebensweg richtig zu erkennen, meine Umgebung richtig zu erkennen und die Nachfolger des Herrn Jesu richtig zu beurteilen. Ja, was hat er denn bei denen jetzt schon wieder gesehen? Ihre Meinungen. Die meinten, dass jetzt, wenn Jesus nach Jerusalem käme, endlich die Zeit da wäre, dass das Reich oder das Israel von den Römern befreit würde und eine Neuauflage des Salomonischen Reiches geben würde. Das meinten sie. Ja, wie kamen die denn da drauf? Ihr Lieben, das ist ja auch verheißen. aber doch nicht für die Zeit, wo Jesus die Schuld und die Sünde der Menschheit ans Kreuz tragen sollte. Fürs Millennium, das wird ganz gewiss kommen, das Reich Israel, das Reich Jesu Christi. Aber nicht jetzt. Und dann hat Herr Jesus gespürt und gemerkt, mit so einer falschen Erwartung werden die schrecklich erschüttert werden. Und ich weiß, dass als Seelsorger, liebe Geschwister, wenn man falsche Erwartungen hat, da kommen Enttäuschungen. Und das bringt Erschütterungen. Falsche Erwartungen können einen schwachen Glauben regelrecht erschüttern. In einzelnen Fällen sogar, wie Jesus gesagt hat, Satanas hat euer Begehrt, dass er euch sichte wie den Weizen. Aber Petrus, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht ganz aufhöre. Dies hochentwickelte Feingefühl Jesu als echter Seelsorger, Geschwister, darüber kann ich nur Gott anbeten. Und ich bete, Herr, gib mir doch mehr von dem, was du da gehasst hast. Und dann hat er gesagt, das kommt nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Und aus dieser Situation, aus diesen Zusammenhängen heraus, hat der Herr Jesus das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden gegeben. Und ich bitte, liebe Geschwister, dass wir dieses Gleichnis in dem biblischen Zusammenhang sehen. Und dabei ist so vieles zu lernen. Jetzt kommt kein salomonisches Reich. Ich kann euch gar nicht sagen, was kommt. Die Zerstörung Jerusalems ist gar nicht mehr weit. Und die Vertreibung vom verheißenen Boden wird kommen. Aber darüber will ich jetzt nicht reden. Ich will euch nur erklären, wie der Plan Gottes ist in dieser Sache. Was vom Himmel her bestimmt ist, wie es weitergehen soll. In der globalen Weltkrise mit Wackelkandidaten, finanziellen, wirtschaftlichen Wackelkandidaten, weiß ich Lob und Dank, Gott ist noch auf dem Plan und er wird alles wohl machen. Vertrauen wird stärker, wenn man so glaubt wie die Bibel, wie das Wort Gottes das sagt. Und dann hat er erklärt, wie das kommen wird. Die Zeit, die jetzt kommen wird, die kann man so erklären, wie wenn ein Fürstensohn, der die Möglichkeit hat, Königssohn zu werden, aber um die Königskrone in die Hauptstadt gehen muss. In dem Fall war es Rom. Aber das ist ja ein Vergleich, ist ja ein Gleichnis. Für Jesus war es Jerusalem, das neue Jerusalem. Im alten Jerusalem hat er sich auch eine Krone geholt. Eine Dornenkrone hat er sich geholt. Aber er würde wiederkommen mit einer königlichen Krone. In großer Kraft und Herrlichkeit wird er wiederkommen, um die Weltherrschaft zu übernehmen. Und dann solch einen Segen über Israel bringen, noch mehr wie bei Salomo. Es würde sich erfüllen, was Gott durch den Propheten gesagt hat. So wahr, als ich lebe, spricht der Herr, soll alle Welt voll werden von der Herrlichkeit des Herrn. Aber jetzt kommt das ganz, ganz anders. Ja, was ist der Inhalt der Jetztzeit, bevor dieser Fürstensohn als Königssohn wiederkommt mit absoluter göttlicher Vollmacht? Was wird jetzt sein? Vorher lässt er seine Knechte zu sich kommen. Und was tut er? Und gibt ihnen sein Vermögen, alles, was er als Fürstensohn hatte, was Gott in ihn hineingelegt hatte, schon zu Leibesleben, liebe Geschwister, das will er seinen Knechten weitergeben, damit sie dem, was Gott in ihn hineingelegt hat, nehmen könnten und von dieser Fülle nehmen alle Boten und Knechte Gottes Gnade um Gnade. Und ein Diener, ein Knecht Jesu Christi, der nicht Gnade genommen hat, kann unmöglich mit dem Anvertrauten richtig umgehen. Ich hoffe, wir merken, wir spüren, liebe Geschwister, wie viel in solch einem Gleichnis von Gott da hineingelegt wurde. Und das sollten wir genau hinhören. Ich habe das gar nicht richtig formuliert, dass er ihnen alles das, was Gott ihm zu Leben gegeben hat, hier steht anvertraut. Eine Vertrauensbeziehung ist nötig. Ihr glaubt nicht, wie wichtig das Vertrauen für den Menschen ist im Zusammenleben untereinander. Wenn ein Mann seine Frau nicht traut, ist eine schlechte Sache. Und wenn eine Frau dem Mann nicht vertraut, ist eine ganz, ganz schlechte Sache. Und wenn kein Vertrauen zu Gott da ist, ja, dann heißt es gar, ohne Glauben ist unmöglich, Gottes Wohlgefallen zu haben. Also er hat Vertrauen erwartet. Wie wichtig das Vertrauen ist, dass Gott ursprünglich vor dem Sündenfall in den Menschen hineingelegt, ja, mit seinem Odem hineingehaucht hat in den Bereich der Seele, in den Bereich der empfindsamen Welt, der psychischen Bereiche, habe ich einmal bei meinem Jüngsten gesehen. Mein jüngster Sohn, der war vielleicht so, ich denke, 12, 13, 14 Jahre alt. Er hatte angefangen, sich in die komplizierte Welt hineinzuleben. Und in dem Maße, wie er hineinreifte in diese komplizierte Welt, in dem Maße hat er auch Probleme bekommen und hat manches Mal Mist gebaut und Sinn gemacht. Und dann hat man nicht sagen können, ja, das ist gut, was du da gemacht hast, mach das weiter so. Da musste man sagen, schau mal, da ist Schaden entstanden, das darf man nicht so machen. Und das hat ihm wehgetan. Und dann hat er halt ab und zu einmal etwas getan, was wir nicht wussten, weil er nicht gerne gescholten werden wollte. Man will nicht in jedem Fall und immer die Wahrheit hören. Man hat lieber Streicheleinheiten und Belobigungen hat man viel, viel lieber. Aber zur Erziehung, da gehört einfach auch das korrigiert werden. Und da haben wir ihm, was die Werte betraf, Geld betraf, Aufgaben betraf, ein wenig vorsichtig behandelt. Und einmal stand er weinend vor uns und hat bitterlich geweint und hat geklagt, ihr vertraut mir ja auch nicht. Da habe ich gespürt, wie wichtig dem Junge es doch war, dass man ihm vertrauen konnte. Da mussten wir zu ihm sagen, wenn man jemand vertrauen soll, dann muss er vertrauenswürdig sein. Ich würde mein Geld keiner Bank anvertrauen, die nicht vertrauenswürdig ist. Schon mit meinen Daten, persönlichen Daten, gehe ich seit einiger Zeit viel vorsichtiger um. Also Vertrauen ist so eine wichtige Sache. Und das waren aber Knechte, die ihm dienten, die sich ihm zur Verfügung gestellt hatten. Das waren keine Spekulanten, keine Großtour und Wichtigtour. Denen hat er das anvertraut. Wer bekommt das, was Gott in das irdische Leibesleben Jesu hineingelegt hat? Wer bekommt diese Kräfte, diese Gaben, Führungen? Wer Gott dienen möchte, wer für Gott da sein soll. Ja, aber da habe ich schon von mir Leuten andere kennengelernt, die haben da gerade mit dem Misstrauen da eingehakt. Die haben gesagt, ja, die Bibel hat ja auch Widersprüche. Da heißt, jeder hätte ein Pfund bekommen. Und in einem anderen Bericht, in einem anderen Evangelium, da steht, dem einen, dem hätte er 10 Pfund gegeben und dem anderen hätte er 5 Pfund gegeben. Und wieder ein anderer hat nur 1 Pfund bekommen. Da kann ich nur sagen, liebe Geschwister, es ist so falsch, wenn man in der Bibel Widersprüche sucht. Der Mensch sollte die Widersprüche viel lieber bei sich selber suchen. Und wenn er da ehrlich ist, zeigt es ihm Gott. Freilich sind das 2 Darlegungen. Bei der einen Darlegung ist es, dass Gott jedem die Gnade in gleichem Maße gibt. Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Und wie gehe ich mit der Gnade, mit dem, was Gott mir gibt, um? Das ist eine Darlegung, was die Treue, der Umgang mit der Gnade betrifft. Und der andere Fall ist eine Darlegung, was der Umgang mit den Dienstgaben und Befähigkeiten betrifft. Dem einen ist die Kanzel anvertraut. Der eine, der hat die Gabe, Geister zu unterscheiden. Der andere hat die Gabe, Kranke zu heilen. Wieder andere hatte die Gabe, wie der Daniel, Träume auszudeuten. Wieder ein anderer hat die Gabe von Gott bekommen, biblisch-prophetisch zu predigen. Und der Umgang mit der Gnade, die für alle gleichmäßig da ist, ist etwas ganz anderes als der Umgang mit den anvertrauten Dienstgaben. Da erwartet Gott selbstverständlich auch Treue. Und dann zog er über Land. Und nach einer Zeit kommt er zurück. Und das ist für mich so lehrreich. Herr Jesus, wenn du wiederkommen wirst, nicht mehr als ein menschlicher Fürstensohn, sondern als der König aller Könige, wie wirst du mit deinen Knechten umgehen? Mit den treuen Knechten und mit den trägen, saumseligen, lässigen Knechten? Und wie wirst du mit deinen Feinden umgehen? Herr Jesus, wenn du wiederkommen wirst, was wird die Welt von dir zu erwarten haben? Was werden deine Knechte von dir zu erwarten haben? Schaut, wie präzise, wie schön der Herr Jesus das alles darlegen kann. Und dann forderte er seine Knechte, hat Rechenschaft verlangt, was sie mit dem getan haben, was er ihnen gegeben hatte. Nicht nach ihren Naturfähigkeiten und Gaben. Er hat Rechenschaft verlangt von dem, was von ihm kommt und ihm gehört und er anvertraut hatte. Und da kam einer mit großer Freude. Der hat noch mehr Freude gehabt als der Zachäus. Der kam, ja, was war denn seine Freude? Der hat eine wunderbare Erfahrung, ein herrliches Erlebnis hat er gemacht. Herr, hat er gesagt, dein Pfund, das du mir gegeben hast. Das, was von dir kommt, bitte nicht Herr, Herr, haben wir nicht geweissagt. Das, was von dir kommt, schau einmal, das hat zehnmal zehnfältiges erworben. Ich hätte nie gedacht, dass die Gnadengabe, dass deine Gabe, dass das, was du mir da gegeben hast, so dynamisch, so ein Segen wirken kann. Der hatte sich eingesetzt. Der hat seine eigenen Interessen zurückgestellt. Wisst ihr, wenn der singen hätte können, hätte gesungen, die Sache ist dein, Herr Jesu Christ, die Sache, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. Was soll ich mit meinen Euros und mit meinen Dollars machen? Die gehen ja sowieso alle flöten. Aber das, was du mir gegeben hast, das bleibt. Und wie schön, ei, du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigem getreu gewesen. Für dem, was die Gnade dir geschenkt, was du aus Gnaden empfangen hast, da warst du treu. Du sollst über entsprechend deiner Treue über 10 Städte gesetzt werden. Ha, das ist eine Aufgabenverteilung. Und von einem Menschen, dem was anvertraut ist, erwartet Gott nicht extra große Schleue, sondern nicht mehr, als dass er treu ist. Und wer in dem Wenigen, in dem Irdischen, das vergänglich ist, nicht lernt, treu zu sein, wie sollen ihm 10 Städte einmal anvertraut werden? Wie gehst du um mit der Gnade? Ich bin nicht hier, um zu kritisieren. Ich will nur die Bedeutung der Gnade herausstellen. Ich könnte weinen über Menschen, über denen es einmal heißen wird, die Gnade Gottes vergeblich empfangen haben. Wie schön so eine Nachmittagsstunde, dass die Gnade angeboten wird und alles, was die Gnade Gottes in dein Leben hineinbringen möchte, mit all den Gaben und Pfunden, die Gott dir geben möchte. Ein zweiter, der kam, der sagt, Herr, das ist so was Schönes, ich habe so wunderbare Erlebnisse gemacht, es war schwer, es war nicht immer leicht bei den Menschen, mit ihrem Misstrauen, mit ihren Verdächtigungen. Ich habe auch Fußtritte bekommen und Ablehnung, aber im Großen und Ganzen dein Pfund hat 5 Pfund bei mir erworben. Wie gehst du um mit dem, was die Gnade Gottes in dein Leben hineingegeben hat? Aber Bruder Wegner, das ist ja interessant, was du sagst, jetzt bin ich aber über dem allem alt geworden. Ja, was kann ich noch machen? Beten, die Zeit, die Gott dir noch zur Verfügung stellt, nicht murren, nicht jammern, nicht klagen, sondern beten. Und dann kam einer, den müssen wir genau unter die Augenschein nehmen. Der hat das Pfund erhalten, aber den Auftrag nicht befolgt, handelt damit. Handel mit der Gnade, gib sie weiter, empfehl die Gnade Gottes. Und wenn Menschen die Gnade durch dich annehmen, dann machst du Gewinn. Der hat gemeint, er müsste das vergraben in die Erde. Ich sehe so viel, bitte biblisch verstanden. Menschen, die gute Werte in die Erde vergraben. Wer sein Geld und seine Werte in vergängliche Aktien hinein investiert, läuft Gefahr, dass die Erde das aufnimmt, der Erde gegeben. Über Schweißtuch hätte ich auch noch viel zu sagen. Eigenleistung. Warum hat er das gemacht? Er hat etwas Verkehrtes in sich gehabt. Ich muss es im Gesamtzusammenhang, muss ich erklären. Der hatte nicht das Vertrauen, was nötig gewesen wäre. Er hatte falsche Vorstellungen von Gott. Ja, was hatte der denn für falsche Vorstellungen von Gott? Du bist ein harter Mann. Sicher ist er auch einmal hart der Ungerechtigkeit, der Faulheit gegenüber. Sicher ist er sehr, sehr hart. Aber die Schrift sagt auch barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Du bist ein harter Mann. Du forderst etwas, was du gar nicht eingelegt hast. Und hatte ich Angst vor dir? Ist jemand da heute Nachmittag, der Angst hat vor Gott? Angst ist nicht richtig. Gottesfurcht? Ja. Ehrfurcht? Ja. Aber Angst, die der Satan produziert, Misstrauen und Furcht, das ist nicht gut. Da war die Schlange schon Meisterin. Die hat bei Adam und Eva ein ganz falsches Bild gezeichnet. Sollte Gott gesagt haben, ihr dürft von gar keinem essen, ja, was für ein schreckliches Bild. Vertrauen hat gefehlt. Angst war die Ursache dafür. Ein falsches Gottesbild. Ja, wie ist denn Gott? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die ihm Vertrauen entgegenbringen, nicht verloren werden müssen, Vergebung aller Schuld und Sünde bekommen und Gott die Sünde nicht zurechnet. Mir ist das so wertvoll, liebe Geschwister. Also, der Lohn des Vertrauens und der Treue. Lohnverlust, der wurde nicht gestraft, der hatte nur Verlust gehabt. Lohnverlust bei Angst und Misstrauen. Kleine Illustration, ich war ja auch Missionar in Afrika. Ein Missionar, der viel länger dort war, die ganze Sache besser kannte, treuer war, der hat einmal berichtet, da gab es einen Dorfhäuptling. Und weil die Regierungsbefehle, Verordnungen nicht in das Dorf gekommen waren, pflegte der Häuptling davon zu leben, dass seine Erntefelder, die er hatte, meist war das Hirse und sonstige Samen und einfache Pflanzen, die mussten seine Untertanen einernten. Jede Familie hatte bei der Ernte einen Mann zur Verfügung zu stellen. Und das, weil die Arbeit ihm gebracht hatten, hatte er die Verwaltung, Regie über das Dorf. Und an einem solchen Jahr, da hat er wieder alle zusammengerufen. Und da hat man Folgendes beobachtet. Da waren Leute, die waren treu, die haben gesagt, wir arbeiten so, wie wenn wir für uns arbeiten würden. Die hatten eine gute Beziehung zu ihrem König, ihrem Häuptling. Da war eine Vertrauensbeziehung da. Und andere haben gesagt, was sollen wir uns da plagen und abrackern? Nachher kommt unser Kübel, wir schütten alles auf den großen Haufen, da kräht kein Hahn mehr danach, was wir gemacht haben. Da waren keine guten Vertrauensbeziehungen. Aber diesmal lief alles anders ab. Halt, hat er gesagt, nicht auf den Haufen zu schütten, halt. Ich habe so viel Vorräte von den letzten zwei Vorjahren. Ich brauche nichts. Und denn jeder darf das behalten, was er eingesammelt hat. Verluste bei den Leuten, die kein Vertrauen zum König hatten, nicht loyal waren. Und die anderen hatten große Freude. Das ist so lehrreich. Und noch einmal etwas. mit dem Anvertrauen, da diese Erdenzeit, in der wir leben, bis Jesus wiederkommt, ist eine Lehrzeit für alle seine Knechte. Gerne erzähle ich ja hin und wieder auch einmal über den Paolo. Das war Milanese, der hat in Milano hatte der gelebt. Und er hat einen guten Beruf erwählt gehabt. Er wollte für die Gerechtigkeit einstehen und sein Leben zur Verfügung stellen. Hat sich zur Polizei gemeldet, hat gelernt und wo er dann ausgelernt hatte, bestand er die theoretische Prüfung. Man hat ihm gesagt, Paolo, wir sind so rundum zufrieden, geh aber heim, du bekommst den schriftlichen Bescheid nachgeschickt. Dann ging er voller Freude heim aus Milano in sein Städtchen, geht auf den Bahnhof, war aufgeräumt, weil man ihm mitgeteilt hätte, er hätte die Prüfung bestanden. Und wo er so in seiner Freude da ist, kommt ein Mann herein, schön gekleidet kommt er, mit einer wunderschönen Aktentasche, kommt und setzt sich dahin, schaut auf die Uhr, wartet scheinbar auch auf einen Zug. Und dann auf einmal kommt die Durchsage und da dachte der Paolo, ja, wenn ich dann im Beruf stehe, dann werde ich auch so sein wie dieser Mann und so eine schöne Aktentasche werde ich da haben. Ein junger Mann, so und seine Eindrücke und sein Eindruck, den er schinden wollte. Und als die Durchsage kommt, steht der Mann auf und eilt schnell zu dem angesagten Zug und lässt die Tasche zurück. Und das dachte Paolo, Mann, jetzt habe ich gleich so eine Tasche und geht dahin. Ah, so eine schöne Tasche und macht sie auf. Ja, da war auch noch Geld war da drin und Akten waren da drin. Aber da war auch noch etwas da, du willst doch der Gerechtigkeit dienen, der Wahrheit willst du doch dienen. Da machte zierend draußen schreit, mein Herr, Ihre Aktentasche haben Sie vergessen. Und er kommt zurück, ich gratuliere dir, Paolo, die letzte Prüfung hast du auch bestanden. Die mündliche hattest du bestanden, aber jetzt haben wir dich noch auf Ehrlichkeit und auf Vertrauen haben wir dich getestet. Wie schön. Er ließ seine Knechte fordern und hat sich die Treue herausgestellt. Fehler hatten alle Knechte. Unter seinen Heiligen ist nicht einer ohne Fehl. Aber Vertrauen und Liebe hatten sie zu ihrem Herrn. Und Gott verlangt auch nicht, dass du einen Heiliger aus dir machst. Das kannst du gar nicht. Aber Treue erwartet er und Liebe. Und Liebe ist die größte. Kannst du sehen, dass dein Leben eine Schulung ist für das, wenn die Epoche kommt, wenn Jesus als König wiederkommen wird. Amen.
Geh in den Weinberg, geh. Noch gibt's sehr viel Arbeit, geh. Es ist die 11. Stunde, geh. Was stehst du hier müßig, geh. Fürchtest du den Weinbergsgärtner, fürchtest du die Zucht? Reben, die nicht sind beschnitten, bringen keine Frucht. Schnöd hast du dein Fund vergraben, ungetreuer Knecht. Willst das dein Mitschmach bestehen, wenn es 12 Uhr schlägt? Geh, noch ist Zeit, wenn die Uhr zwölf schlägt, dann ist zu spät. gibt sehr viel Arbeit. Geh, 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 es ist die elfte Stunde. Geh, 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 was stehst du hier müßig? Geh, geh, geh. Du hast in den Jugendjahren deine Zeit verträumt. Oftmals wolltest du schon kommen, doch hast stets versäumt. Willst du endlich Mut nun fassen, dich entschließen heut? Denke an das letzte Ende, an die Ewigkeit. Geh, 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 noch ist Zeit, wenn die Uhr 12 Uhr schlägt, ist zu spät, zu spät. Geh, 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 geh.